Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Nachhaltigkeit im Fußballgeschäft, das ist unser nächstes Thema hier. Als die Corona-Pandemie andauerte und die Stadien leer bleiben mussten, da diskutierten immer mehr Verantwortliche im Fußball darüber, dass ein Umdenken erfolgen müsse. Hin zu mehr Demut, Bescheidenheit, Problembewusstsein, auch eine Sensibilisierung für Klimabelange gehört dazu. In unserer Serie Endspiel ums Klima, die online noch verfügbar ist, hatten wir schon 2019 aufgezeigt, wie belastend beispielsweise Kurzstreckenflüge zu Auswärtsspielen und die Rasenheizung, die im Winter durchläuft, sein können oder auch einfach nur, wie immens die CO2-Emissionen sind, die durch die Anreise von zehntausenden Fans entstehen. Bis jetzt ist die Fußball-Bundesliga nicht sonderlich nachhaltig. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Die Deutsche Fußballliga will morgen auf ihrer Mitgliederversammlung eine entsprechende Richtlinie verabschieden. Maximilian Rieger über die Pläne, an die Lizenzierung Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen und die Kritik daran.
Die Fans sind zurück in den Bundesliga-Stadien. Das ist gut für sie, für die Teams, fürs Fernsehen. Fürs Klima ist es nicht gut. Denn hunderttausende Fans, die mit dem Auto zum Stadion fahren und dort Bratwurst essen, sind nicht klimaschonend. Gleichzeitig ist es aber geliebtes Hobby und das Geschäftsmodell der Vereine ein Dilemma.
Es ist natürlich so, dass die Fußballvereine an sich nicht per se nachhaltig sind und auch nicht ein hundertprozentig nachhaltiges Kerngeschäft haben,
sagt Nele Rikers, Nachhaltigkeitsbeauftragte beim SC Paderborn. Wie andere Vereine hat der Zweitligist in den vergangenen Jahren angefangen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Sich sozial zu engagieren, liegt bei fast allen Clubs in der DNA. Auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten, bei vielen nicht. Das Bewusstsein für die Klimakrise kommt aber langsam auch in der Bundesliga an, bei Sponsoren, Fans und Verantwortlichen. In Paderborn hat die Geschäftsführung um Martin Hornberger dafür gesorgt, dass Nachhaltigkeit als Unternehmensziel strategisch verankert wurde. Jetzt misst der Verein seinen CO2-Ausstoß, hat eine fair produzierte Fankollektion und vor einem Jahr seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.
Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Bundesliga und die zweite Bundesliga sich bewusst ist, dass sie gesellschaftlichen Aufgaben sich auch stellen muss. Dazu gehört eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben eben die große Chance, mit unseren Reichweiten dieses Thema auch nachhaltig sogar dann auch zu platzieren,
sagt Hornberger. Deshalb befürwortet er auch das, was die DFL jetzt plant, nämlich Nachhaltigkeitskriterien in der jährlichen Lizenzierung zu verankern. Die Richtlinie soll auf der DFL-Mitgliederversammlung verabschiedet werden. Der Deutschlandfunk hat für die ARD-Radiorecherche Sport die Beschlussvorlage eingesehen. Ab der Saison 2023/24 sollen die Vereine ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltiger arbeiten. Dafür müssen sie zunächst insgesamt 39 Kriterien erfüllen. Manches klingt simpel. Die Vereine müssen zum Beispiel jeweils zwei Maßnahmen zu den Themen Fair Play und Anti-Doping durchführen. Die DFL verlangt aber auch, dass die Clubs ihren CO2-Fußabdruck messen, eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, Verantwortliche für Nachhaltigkeit einstellen. Diese neuen Kriterien seien ein guter Schritt, sagt Stefan Wagner, Nachhaltigkeitsberater der TSG Hoffenheim. Aber
Tatsache ist auch, durch die Lizenzierungskriterien allein sind wir noch kein Stück nachhaltiger geworden. Deswegen ist entscheidend, was das auslöst. Und es löst halt die Notwendigkeit aus, sich mit vielen, vielen Fragestellungen zu beschäftigen und sich dazu verhalten als Bundesliga-Club und die Frage zu beantworten, wo stehe ich eigentlich in der Gesellschaft?
Auch die Hoffenheimer veröffentlichen jetzt schon ihren CO2-Ausstoß, genauso wie auch der VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund. Viele andere Vereine können oder wollen auf Nachfrage aber nicht mitteilen, wie viel CO2 sie verursachen. Dass es jetzt Druck von Seiten der DFL gibt, findet Anne-Kathrin Laufmann daher wichtig. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte von Werder Bremen hätte sich sogar mehr Tempo gewünscht.
Ich glaube, dem grundsätzlichen Problem, vor allen Dingen, wenn wir jetzt so über das Thema Klimaschutz sprechen, wird es dem nicht gerecht, weil ich finde, da haben wir de facto überhaupt keine Zeit. Aber es gab bremsende Kräfte und es war immer wichtig, dass wir solidarisch an diesem Projekt arbeiten und auch solidarisch entscheiden.
Dass man in solchen Diskussionen, wo ein neuer Themenbereich den Bundesliga-Fußball betrifft, auch mal sehr emotional diskutiert und auch zunächst erstmal unterschiedliche Meinungen hat. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so in dieser Sache, weil man dann auch viel intensiver über die Themen spricht.
Sagt auch Martin Hornberger. In einem monatelangen Prozess, für den die DFL von den Clubs großes Lob erhält, habe man aber ein Mindestmaß an Kriterien gefunden, die erfüllbar seien, trotz einiger Unsicherheiten bei manchen Clubs, ob die Vorgaben schaffbar sind. Für viele Maßnahmen bekommen die Vereine daher noch ein Jahr mehr Zeit. Sie müssen erst ab der Saison 2024/25 konkret angeben, wie sie ihre CO2-Emissionen senken wollen, wie viele Fanartikel fair produziert werden und wie viele Sponsoring-Einnahmen von Unternehmen stammen, die nicht nachhaltig arbeiten. Und sollten die Vereine die Kriterien nicht einhalten, brauchen sie auch nicht mit Geldstrafen oder Punktabzügen rechnen. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig kritisiert das.
Da hätte ich mir einen anderen Standard gewünscht. Ich erinnere an die damalige Einführung der Nachwuchsleistungszentren 2000, 2006. Da haben wir ein scharfes Schwert genutzt. Wir haben gesagt, wer nicht in den Nachwuchs investiert und die Kriterien erfüllt, kriegt keine Lizenz. Das fehlt ja völlig.
Rettig moniert außerdem, dass es Praktiken gibt, die dem Nachhaltigkeitsgedanken widersprechen. Zum Beispiel, dass selbst bei Spielen bei Tageslicht das Flutlicht angeschaltet wird, damit das Fernsehbild noch ein bisschen besser wird. Um wirklich nachhaltig zu sein, bräuchte es in der Bundesliga ein komplettes Umdenken, auch von der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen, die im Februar in einem Bild-Interview einen Supercup in Saudi-Arabien nicht ausschließen wollte.
Wenn ich jetzt auch die neue DFL-Geschäftsführung wieder höre, keine Denkverbote, auch mit Spielen in Saudi-Arabien, ganz ehrlich, dann sind das genau die verkehrten Aussagen in der Frage. Und ich würde mir eher wünschen zu sagen, okay, es geht nicht mehr um das Thema Umsatz zu maximieren, sondern es geht dahin, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir glaubwürdig den Profifußball neu justieren.
Mehrheitsfähige Antworten auf diese Frage wird es unter den 36 Vereinen aber wahrscheinlich so schnell nicht geben. Die DFL scheint daher in kleineren Schritten zu planen. Laut Beschlussvorlage soll der Kriterienkatalog in den kommenden Jahren noch erweitert werden. Besonders nachhaltige Clubs könnten dann eine finanzielle Belohnung erhalten. Und für Hoffenheims Nachhaltigkeitsberater Stefan Wagner ist es sowieso nicht die DFL, vor der sich die Vereine verantworten müssen.
Die entscheidende Bewertung erfolgt ja dann durch die Gesellschaft und auch die Belohnung und die Sanktionierung, je nachdem, wie ich mich da aufstelle. Und deswegen tut jeder Club gut daran, sich sofort auf den Weg zu machen. Und ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird.
Die Deutsche Fußballliga knüpft künftig Nachhaltigkeitskriterien an die Lizenzierung, geht vielen dabei aber nicht weit genug. Der Beitrag dazu war das von Maximilian Rieger. Der findet sich auch in unserer Audiothek und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport.